Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Marco Heinrichs und als Gast in unserem Studio begrüße ich heute Herrn Marco Riederer von der Prodinger Tourismusberatung.
Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich. Herr Riederer ist auch ein Podcast-Profi, also er hat mit seinem Podcast Smart Hotel Key schon mehr als 80 Episoden veröffentlicht. Für interessierte Zuhörerinnen stellen wir dann auch einen Link in die Shownotes. Herr Riederer, wir möchten uns heute mit dem Thema Schlaf in der Hotellerie beschäftigen. Ich selbst war vor ein paar Wochen beruflich in Portugal. Ich kam nach einer langen Reise müde vormittags an, musste am Zielort dann erfahren, dass durch einen Fehler im Buchungssystem meine Unterkunft nicht zur Verfügung stand und ich wollte mich eigentlich nur hinlegen und ausruhen und musste aber erstmal eine Ersatzunterkunft suchen und da dann feststellen, dass genau auf der anderen Straßenseite ein Musikfestival stattfand, das bis 2 in der Nacht die nächsten Tage spielen würde. Und so gern ich auch da geblieben wäre, war mir meine Ruhe und die Möglichkeit auf einen entspannten Schlaf eigentlich lieber und habe dann nochmal gesucht und bin dann umgezogen. Können Sie sowas nachvollziehen? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Das verstehe ich sehr gut. Einerseits natürlich aus eigener Erfahrung auch. Also es kommt ja immer natürlich ein bisschen vielleicht auf den Need an, den man hat, wenn man auf Urlaub fährt. Wenn man gerade Party machen will und die Zielgruppe ist, dann hat man wahrscheinlich das richtige Hotel. Oft ist aber so, dass man natürlich gerade im Urlaub runterkommen will vom Stress und nicht nach der Ankunft einerseits natürlich ein nicht bezugsfertiges oder gar kein Zimmer zur Verfügung haben und auf der anderen Seite dann mit einer Geräuschkulisse unter Anführungszeichen belästigt zu werden, die ich einerseits für mich subjektiv dann nicht haben will und die mich dann auch nicht zur Ruhe und zum Schlafen kommen lässt. Das ist natürlich der schlechtmöglichste Einstieg in einen entspannten Urlaub, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
ja, wir sind mittlerweile auch in einer Always-On-Gesellschaft. Dank dem Smartphone sind wir halt ständig erreichbar, teilweise auch nach Feierabend und im Urlaub. Haben wir was Wichtiges verpasst? Muss noch was erledigt werden, bevor wir zu Bett gehen? Also das Gedankenkarussell dreht sich da immer weiter. Der Stresslevel steigt, also nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie, des Ukraine-Konflikts, der allgemeinen Zukunftsangst. Das wirkt sich natürlich auch auf den Schlaf aus. Also 20% der österreichischen Erwachsenen haben Schlafprobleme, 8% leiden an krankhafter Schlaflosigkeit. Grund, das Thema in den Fokus zu rücken. Also können Sie uns sagen, wie Sie das sehen, wie sich Schlafmangel auf die Gesundheit auswirkt?
Ja, es ist absolut ein wichtiges Thema. Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Also es beginnt ja bei der digitalen Überforderung, die jetzt aber nicht mit Corona oder mit dem Ukraine-Konflikt begonnen hat. Wir sind auch vor Corona schon so hingehend gedrillt gewesen, dass wir ständig wissen wollen, was passiert, was ist los, verpasse ich ein wichtiges E-Mail. Es war vor einigen Jahren oder mittlerweile kann man schon bald einmal sagen, fast einmal Jahrzehnten, super Errungenschaft, ständig erreichbar sein zu können. Das hat begonnen natürlich mit den Handys, später mit dem Internet am Handy. Ich konnte dann E-Mails von meiner Arbeit auch mit in den Urlaub nehmen und habe mich eigentlich fast besser gefühlt, weil ich weiß, was los ist. Mittlerweile hat das aber einen zusätzlich mit Social Media und allem, was uns ständig die Aufmerksamkeit erfordert, einen Peak erreicht, wo es auch schon dahin geht, dass größere Konzerne beginnen, bewusst auch den Mitarbeitern, die auf Urlaub sind, den Zugang zu den Mails wieder zu kappen. Weil Mitarbeiter, die auf Urlaub sind, sollen auf Urlaub sein und sollen gar keinen Zugriff haben auf die E-Mails, um wirklich zur Ruhe kommen zu können. Warum machen diese Unternehmen das? Weil sie natürlich auch gemerkt haben, dass diese ständige Überforderung ihrer Mitarbeiter am Ende des Tages zu erhöhten Stress, zu Ungenauigkeit, zu Konzentrationsschwächen und im schlimmsten Fall sogar zu Burnout führen kann.
Ja, also wenn die Erholung da zu kurz kommt, da hat dann eigentlich niemand was davon. Wenn man dann im Urlaub ist oder besser gesagt, wenn man in einem Hotel übernachtet, sei es nur privat oder beruflich, wünschen wir uns ja vor allem Erholung, einen guten Schlaf. Früher lag der Fokus bei der Hotellerie vielleicht auf guten Matratzen, vielleicht hochwertige Bettwäsche, aber das reicht heute ja eigentlich gar nicht mehr. Welche Maßnahmen empfehlen Sie denn, Sie persönlich oder Sie bei Prodinger Tourismus, wenn es um erholsamen Schlaf geht?
Naja, generell empfehlen wir immer mal unsere Zielgruppe zu kennen. Ja. Wenn ich ein Hotel bin, das für Erholung steht, das für Ruhe steht, dann muss ich auch dementsprechende Rahmenbedingungen bieten können. Das beginnt einmal bei logischerweise geräuschminimaler Kulisse im Idealfall, beginnt auch bei leisen Türen, leisen Schränken, bei Musik, die ein angenehmes Umfeld schafft, also keine aufweckende, keine auftreibende Musik. Natürlich sind die Wahl der Matratzen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Verdunkelungsmöglichkeiten, wirklich Verdunkelungsmöglichkeiten, weil es hat auch ein bisschen mit der Demografie zu tun. Wir sind ja auch lichtüberflutet, unter Anführungszeichen. Immer mehr Leute ziehen in die Städte, dort gibt es keine absolute Dunkelheit mehr. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre und dort mich auch ständig irgendeine Lichtquelle stört, dann komme ich da überhaupt nicht mehr runter von meiner ständigen Reizüberflutung. Was noch dazugehört, sind natürlich dann Themen wie nicht nur die Matratze an sich, sondern auch die Möglichkeit, zusätzlich zu den Matratzen verschiedene Polster, Topper, Stärken, weiche und harte Unterlege zu schaffen, um wirklich auf die Bedürfnisse meines jeweiligen Gastes im Idealfall Rücksicht nehmen zu können. Und dieses, sag ich mal, Zimmerambiente kann ich dann im Idealfall auch noch unterstützen mit Zusatzangeboten, mit, wenn ich für Ruhe und Entschleunigung stehe, dann auch die richtigen Spa-Treatments etc. dazu anzubieten. Vielleicht auch Mental-Coaching, Yoga-Einheiten, alles, was wirklich den Körper oder nicht nur den Körper, sondern auch den Geist wieder runterbringt im Urlaub.
Also in Ihrem Podcast haben Sie auch eine Folge über den Schlaf und sprechen da von verschiedenen Chronotypen. Können Sie uns diese Kategorisierung ein bisschen näher erläutern?
Es gibt ja bei uns grundsätzlich zwei Typen. Wir kennen das. Manche sind Frühaufsteher, manche sind ewig nachtaktiv, haben auch dort ihre Peaks in der Leistungsbereitschaft. Man nennt das in der Wissenschaft die Chronotypen. Man ist entweder quasi eine Lerche oder eine Eule. Die Lerchen werden gemeinhin als die Frühaufsteher bezeichnet, die Eulen als die Nachtaktiven. Und da gibt es natürlich sehr viel dazwischen. Also es ist einmal sehr spannend für sich selbst zu erkennen, wann habe ich meinen Leistungshöhepunkt, wann stehe ich gut auf, wann kann ich viel leisten. Das ist einerseits für die Arbeit interessant, andererseits natürlich für mein persönliches, ruhes Umfeld. Auch in der Familie natürlich kann es sehr spannend sein, wenn ich verschiedene Chronotypen habe und dann ein erhöhtes Stresslevel, weil die einen immer früh aufstehen, die anderen gern lange schlafen würden und am Abend nicht alle gleichzeitig ins Bett wollen oder können sogar. Jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Also auch da gibt es Unterschiede. Und ich kann mir das natürlich einerseits für die Gäste zurechtdrücken, indem ich natürlich die Abläufe, zum Beispiel wenn ich weiß, als Gast eine Eule, die gerne spät aufsteht, na, dann gibt es vielleicht auch ein Frühstück, das später beginnt oder ein Spätaufsteherfrühstück dann im Angebot hat, dass nicht diese quasi Eulen noch dazu gezwungen werden, früher aufzustehen, um dann gestresst noch zum Frühstück zu kommen, obwohl sie eigentlich schlafen würden lieber noch. Und auf der anderen Seite kann ich mir das natürlich auch sehr gut zunutze machen, in meiner in der Dienstplaneinteilung, wenn ich weiß bei meinen Mitarbeitern, ich habe einen gewissen Eulen- und einen gewissen Lerchenanteil, um bei den Bezeichnungen jetzt einmal zu bleiben, dann kann ich das sehr wohl auch gut berücksichtigen, dass ich die Eulen eher später einsetze und die Lerchen eher früher. Und damit habe ich auch ein positiveres Arbeitsklima automatisch.
Wie hat sich denn die Struktur der Hotelangebote verändert, wenn nun Schlaf so eine große Rolle spielt? Also gibt es auch Betriebe, die vielleicht durch die letzten Krisen die verstärkte Schlafproblematik auch als Chance begriffen haben?
Absolut, aber ich glaube, da müssen wir fast noch einen Schritt zurückgehen bei der Frage, weil mein Schlaf ist ja generell das Grundbedürfnis. Warum gibt es Beherbergungsbetriebe? Warum hat die Hotellerie irgendwann einmal begonnen, Angebote zu schaffen, weil Menschen irgendwo schlafen mussten? Das heißt, dieses Grundbedürfnis stand ursprünglich einmal im Mittelpunkt der Beherbergung. Dann sind immer mehr Angebote dazugekommen. Ich musste Aktivitäten schaffen, ich musste ein Umfeld schaffen und immer mehr Attraktionen, damit ich Gäste zu mir locke. Und irgendwann ist dieser ruhige Schlaf in den Hintergrund geraten in meiner Angebotsstruktur. Und durch diese digitale Überforderung der letzten Jahre plus diesen zusätzlichen Stresslevel, der jetzt, wie schon erwähnt, durch verschiedene Ereignisse der letzten zwei Jahre auf die Gesellschaft eingeprasselt ist, geradezu, hat das Bedürfnis nach Schlaf einfach gesellschaftlich wieder sehr stark zugenommen. Menschen geben immer mehr auch darauf Acht, wie sie selbst schlafen oder wie sie zur Ruhe kommen können. Und im Umkehrschluss daraus natürlich auch die Hotellerie vermehrt begonnen, hier Angebote zu schaffen. Das merkt man einerseits in der Kettenhotellerie, die ja vor allem in den Ballungszentren mit sehr vielen Business- und Tagungsgästen zu tun haben, die hier relativ schnell einmal begonnen haben, wirklich Wert zu legen auf eine gute Matratzenqualität, auf so Sachen wie Schlafplaylists oder White Noise Machines, dass ich das Rauschen einspiele, das jetzt beruhigend auf den Gast wirken kann, um besser einschlafen zu können. Also so Kleinigkeiten, die oft einmal einfach unterbewusst auch mitgenommen werden, aber die dann dazu führen, dass ich dort ein besseres Schlaferlebnis habe. Und es ist immer so ein Zeichen, wenn einmal Ketten beginnen, solche Themen automatisiert einzuführen, dann ist schon ein großer Need da. Und das merkt man jetzt mittlerweile auch, oder seit ein paar Jahren verstärkt auch in der Ferienhotellerie, wo immer mehr Betriebe sich wirklich auf das Thema Schlaf auch konzentrieren. Sei es mit Schlafdiagnostik, dass ich mit Coaches oder mit Medizinern sogar zusammenarbeite. Natürlich schlafunterstützende Treatments, Ernährungspläne, die dann auch dazu gehören. Kein schweres Essen am Abend, was einem klar sein sollte. Aber das kann ich gerade in der Hotellerie und im Urlaub sehr gut unterstützend dann einsetzen. Oder was dann sogar so weit geht, dass ich bis zu Schlaflabore dann habe, mit denen ich zusammenarbeite, um wirklich den Schlaf auch mit Gerätschaften medizinisch zu ergründen, wie gut jemand schläft und wo man unterstützen kann.
Da wird der Schlaf in einigen Hotels ja dann richtig gehend inszeniert beziehungsweise wissenschaftlich ausgewertet.
Wobei es da natürlich eine Gratwanderung ist, weil keiner fährt per se jetzt auf Urlaub, um sich untersuchen zu lassen. Das muss einfach sexy in die Angebote mitverpackt werden.
Gibt es alternative Übernachtungsmöglichkeiten, Situationen, die die Hotels anbieten in Richtung eher Apartments oder Chalets? Ist das in letzter Zeit gehäuft zu bemerken?
Also Chalets per se sind jetzt nichts grundsätzlich Neues, aber was man schon ganz stark gemerkt hat, vor allem in den letzten 2 bis 2,5 Jahren, dass alles rund um alternative Beherbergung, sei es jetzt Apartments, Chalets, Tiny Houses, Glamping-Angebote, sehr viel stärker in den Fokus gerückt sind seitens der Gäste. Warum? Das hat einerseits damit zu tun, dass eher das Thema des individualisierten Aufenthalts, aber ich will gar nicht mit sehr vielen anderen Menschen ein Hotel teilen. Ich will lieber in meinem 2-Zimmer-Apartment sein, in meinem Chalet sein, ein bisschen unter für mich sein oder mit meiner Familie Zeit verbringen. Man hat das dann auch oft auch Cocooning genannt oder irgendwo gelesen, wo quasi Menschen mit ihrer Familie, so wie sie daheim auch sind, aber sich einfach auf einem anderen Ort mit neuer Umgebung wieder zusammenfügen und wirklich qualitative Zeit miteinander verbringen auch. Und das hat schon auch dazu geführt, einerseits, dass der alternative Beherbergungssektor sicher einer der Krisengewinner auch war. Also dort sind die Nächtigungszahlen am meisten, teilweise sogar gestiegen und am wenigsten zurückgegangen gegenüber anderen Hotelsegmenten. Und das, was man natürlich gemerkt hat, bei Neukonzeptionen, was auf den Markt kommt jetzt, was gerade entwickelt wird, sehr, sehr viele neue Projekte in Richtung Chalets, Apartments, Campingangebote einfach entstanden sind. Also dort ist sicher einer der Bereiche, wo großes Wachstum jetzt zu merken war. Ja.
Was genau könnte Schlaf halt noch zu einem Erlebnis machen? Ich denke da eher an die Sache, wo Sie gesagt haben, es gibt natürlich diesen Lichtsmog in den Städten und wenn man dann aufs Land fährt, wo man, sagen wir mal, die Sterne schon viel besser sehen kann, wenn kein künstliches Licht extra dazukommt. Gibt es da Angebote, die Sie uns nennen können?
Absolut. Und man gibt's ja auch diese, man nennt das dann in der Beherbergung auf dieses Stargazing. Wenn ich wohin fahre und das gleich im Angebot verpackt habe, geht dann teilweise so weit entweder, dass ich ein Fenster quasi am Dach habe, das automatisiert geöffnet werden kann oder sogar ein Bett, das ausfahrbar ist und ins Freie hinauskommt, wo ich dann wirklich diesen klaren Sternenhimmel auch erleben kann. Es gibt auch, und das ist ja europaweit, einige Orte, die dafür bekannt sind, dass sie sehr, sehr klare Sternenhimmel haben. Einer davon ist auch in Österreich, Puchenstuben zum Beispiel. Da gibt es jetzt kaum eine Beherbergung, aber unter Sternenbildliebhabern ist das ein interessanter und beliebter Ort, weil ich dort eigentlich fast immer einen klaren Sternenhimmel habe, weil es dort keine Lichtverschmutzung gibt, weil es dort kaum Smog oder Nebel oder sonst was gibt und ich immer einen klaren Blick auf die Sterne habe.
Herr Rieder, wie sieht denn Ihr perfekter Schlaf aus und haben Sie vielleicht eigene Tipps für einen erholsamen Schlaf?
Ja, mein perfekter Schlaf oder meine mittlerweile fast Routine ist, am Abend einfach alles so weit zu erledigen, dass ich in der Früh über nichts nachdenken muss. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Alles, was schon geht, was nicht aus dem Kühlschrank raus muss, fürs Frühstück herzurichten, das Gewand bereitgelegt zu haben. Alles, was mich irgendwie denken lassen könnte, dass ich irgendwas am nächsten Tag vergessen habe, das am Abend schon erledigen. Dann natürlich nicht zu spät essen. Schaffe ich nicht immer, auch beruflich bedingt, aber ich versuche es, nicht zu spät zu essen, um wirklich gut ins Bett gehen zu können. Und ja, abdunkeln ist ganz wichtig und leise soll es auch sein. Das ist jetzt mit 2 Kindern nicht immer ganz so leicht, aber aber sonst ist für mich das wichtigste Abendritual einfach schon rechtzeitig das Handy abzuschalten. Das mache ich auch mindestens 1 Stunde vom Schlafen gehen, bin ich auf Offline und alles weg. Und sonst halt wirklich versuchen, den Kopf frei zu bekommen. Es geht am einfachsten, wenn die Dinge für den nächsten Tag schon bereit liegen.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke, die Sie uns zum Thema Schlaf gewährt haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebenden.